So, in diesem letzten Teil der Serie möchte ich jetzt etwas darüber reden, welche Gestalt hat Christenverfolgung in unserem Land, in Deutschland? Ist es überhaupt ein Thema und welche Erscheinungsformen gibt es da? Ich möchte da so in drei große Bereiche gehen, die auch zum Teil von Open Doors wieder untersucht wurden. Zum Teil muss man andere Quellen heranziehen. Und zwar zunächst einmal so analog zu dem, was wir bisher gesehen haben, wo gibt es tatsächlich Gewalt gegen Christen? Es wird seit 2017 werden explizit christenfeindliche Straftaten erfasst. Da ist eine Afghanin, eine Konvertitin, umgebracht worden in Prien. Der Täter war als Islamist bekannt. Er wollte so viele Christen töten wie möglich, gab er bei der Vernehmung an. Und man hat in der Folge dann das wissen wollen. Und das BKA hat seitdem dann die Zahlen explizit erfasst. Ein anderer Bereich waren allgemein christliche Einrichtungen, das heißt insbesondere Friedhöfe und Kirchen, durch Vandalismus, Sachbeschädigung und solche Dinge. Und wir haben 34 bzw. 11 Gewaltdelikte in 2017 und 2018 gehabt. Und der Anteil wird dann nochmal aufgesplittet, aus welcher Quelle die kommen. Ob das jetzt von rechts oder von links oder aufgrund ausländischer Ideologien oder religiöser Ideologien verübt wurde. Und die religiöse Ideologie ist die größte Quelle der Delikte im Allgemeinen, nicht nur die Gewaltdelikte, sondern auch alle anderen. Ja, das kann Beleidigung, Volksverhetzung sein, Aufruf zu Straftaten, Nötigung und so weiter. Was ich schon krass fand, war, dass es darunter auch tatsächlich drei Tötungsdelikte gab. Ein Beispiel habe ich gerade gesagt, ein anderes war, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe, dass in Freiburg eine junge Christin umgebracht wurde von einem Atheisten, der ja schon mitgekriegt hat, dass sie gläubig war und hat strittige Themen angesprochen, ging um Homosexualität zum Beispiel, und hat auf ihre Antwort hin, dass sie an Gott glaubt, hat er sie dann wirklich deshalb umgebracht. Also so etwas gibt es, aber wir sehen, wir haben sehr kleine, aber dennoch vorhandene Fallzahlen da an christenfeindlichen Straftaten in unserem Land. Aus unterschiedlichen Richtungen, links, rechts, religiöse, also religiöser Hass aus eigener religiöser Motivation heraus. Ein zweiter Bereich, der mehr durch die Presse ging, wo man mehr drüber gehört hat, ist, was ich hier mal Verfolgung Verfolgter genannt habe. Das heißt, wir haben religiös Verfolgte, die nach Deutschland geflüchtet sind. Wir haben ja gesehen, die allergrößte Quelle sind islamistisch Verfolgte aus muslimischen Staaten, mit muslimischer islamischer Staatsreligion, oder wo solche extremen islamistischen Gruppen das Sagen haben in den Ländern, in den Herkunftsländern. Und die erleben durchaus auch hier vor Ort dann wieder Verfolgung, sei das in den Unterbringungseinrichtungen oder in ihrem Umfeld. Und da hat Open Doors eine Befragung gemacht, die allerdings umstritten war. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat dazu einen kritischen Artikel verfasst, auf den Open Doors dann auch wieder reagiert hat. Und deswegen, wer da Interesse hat, muss das selber mal nachrecherchieren und für sich bewerten. Dass das geschieht, ist unstreitig. Welches Ausmaß das hat und so, das ist sicherlich auch immer methodenabhängig. Gelöst werden konnte das durch getrennte Unterbringung in den Einrichtungen. Aber es ist schon eine schlimme Situation, wenn wir uns sagen müssen, Die sind aus diesem Bereich heraus geflüchtet und das Ganze verlängert und verlagert sich dann aber hierher in unser Land, das ein von seiner Tradition christliches Land ist und wo man auch geflüchtet ist, um Schutz zu haben. Die Betreiber der Einrichtungen sind verpflichtet und haben das auch als Schwerpunkt oder als Ausrichtung, Schutz zu bieten. Aber gleichwohl erlebt man da die Verfolgung Verfolgter. Ähnlich hat Open Doors auch mal erhoben, wie die Abschiebungspraxis ist, gezielt für Konvertiten. Es ergibt sich ja aus dem Weltverfolgungsindex, dass die Konvertiten, also diejenigen, die zum Christentum übergetreten sind, am meisten verfolgt werden, egal aus welcher Herkunft sie sind. Und wenn wir jetzt Konvertiten hier haben, die aber kein politisches Asyl genießen können als politisch Verfolgte, nach unserer Rechtslage, nach dem Grundgesetz, dann stellt sich die Frage, werden sie dann abgeschoben? Gibt es Schutztatbestände, die sie davor bewahren, in ihrem Herkunftsland womöglich dann exekutiert zu werden oder Repressalien zu erleiden, sodass man aus humanitären Gründen nicht abschieben möchte, darf, kann? Und die Erkenntnis war, dass das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, eine recht restriktive Abschiebungspraxis hat. Der Schutz ist im Laufe der Zeit gesunken, den diese Konvertiten über alles im Großen und Ganzen haben, und zwar stärker gesunken als die allgemeine Schutzquote für Schutzsuchende. Das ist schon interessant. Und in aller Regel wird da prozessiert gegen die Abschiebungsentscheidungen ganz allgemein, nicht nur von Konvertiten, ist in dem Bereich so. Und die Aufhebungsquote, das heißt, wo das BAMF dann nicht Recht bekommen hat, sondern die Konvertiten geschützt wurden, mindestens mal ein Abschiebeverbot ergangen ist oder die Entscheidung komplett aufgehoben wurde, die ist schon ziemlich hoch. Von diesen 1400 Fällen, die da untersucht wurden, davon war die Hälfte noch nicht abgeschlossen, und von den übrigen waren aber 415 mindestens teilweise erfolgreich, teilweise also mindestens ein Abschiebeverbot, und nur 250 Fälle haben die Konvertiten verloren. Das heißt, es wurde dann doch abgeschoben, die Entscheidung des BAMF bestätigt. Das ist schon eine sehr hohe Erfolgsquote, die man in dem Bereich hat, von 2/3 ungefähr, knapp. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Man müsste jetzt natürlich genauer reingucken, was die Entscheidungsgründe jeweils sind. So eine Entscheidung des BAMF kann aus unterschiedlichen Gründen rechtswidrig sein. Was zuletzt so durch die Presse ging, war die Frage, wie stellt man überhaupt fest, ob jemand konvertiert ist? Welche Anforderungen stellt man daran? Macht man da jetzt so eine Art Konfirmationsprüfung oder braucht man Zeugen über Taufe, über Verhalten, Gemeindebesuch oder was? Das ist natürlich etwas, was relativ unbestimmt ist und wo man gerne klare Entscheidungskriterien hat. Wurden hier die Pfarrer und Pastoren befragt. Aus deren Sicht sind knapp 90% der betreuten Konvertiten glaubwürdig. Auch das ist aber natürlich eine nicht rein objektive Einschätzung. Ja, ich spreche das Thema hier einfach mal an. Es ist interessant und tut einem leid aus Sicht derjenigen, die jetzt da erst prozessieren mussten, um vor einer Abschiebung dorthin, wo sie genau diese Verfolgung erleben als Konvertiten, bewahrt zu bleiben. Und dann habe ich noch einen Bereich. Ich habe hier ein Zitat von einem US-amerikanischen Kardinal, der sagte, I expect to die in bed. My successor will die in prison and his successor will die a martyr in the public square. Also ich erwarte, dass ich im Bett sterben werde, ganz normal. Das ist auch geschehen, vor ein paar Jahren ist er gestorben. Mein Nachfolger wird im Gefängnis sterben und sein Nachfolger wird als Märtyrer auf einem öffentlichen Platz sterben. Das hat er gemünzt auf das sich verändernde Klima gegenüber dem Glauben in der Öffentlichkeit, in der westlichen Welt. Und in dem Open Doors Weltverfolgungsindex gibt es eine Methodik, wo Open Doors darstellt, welche Triebkräfte die Verfolgung jeweils hat. Und hat da mehrere Bereiche identifiziert, die letztlich alle immer aus unterschiedlicher Richtung darauf abzielen, dass eine Kraft die absolute Macht haben will. Ja, das können ethnische Triebkräfte sein, es kann vom Christentum selber ausgehen, konfessioneller Protektionismus, dass eine bestimmte Kirche die absolute Macht haben will. Es kann vom Islam ausgehen, das ist in den meisten Fällen so. Es kann vom Kommunismus ausgehen, das haben wir auch gesehen. Von den anderen Religionen, vom Kapitalismus kann es auch ausgehen in Form des organisierten Verbrechens, der Korruption. Und es gibt eben auch eine Triebkraft, das ist der säkulare Humanismus, der vorhanden ist in einigen Staaten. Also der bewusst areligiöse, auf die Freiheit des Menschen ausgerichtete, das Gute des Menschen ausgerichtete Gedankenhaltung. Und wenn die, wir sehen immer so einen inneren Kreis, wenn die sich extrem steigert und zu einer säkularen Intoleranz wird, dann kann das eine Triebkraft von Christenverfolgung sein. Ja, alle diese Triebkräfte sind nicht für sich genommen problematisch aus der Christenverfolgungssicht. Ja, auch die anderen Religionen sind das nicht. Aber wenn sie sich extrem entwickeln und diese Ausrichtung des absoluten Machtstrebens, Machtanspruchs haben, dann schon. Und das gilt eben auch für diese säkulare Triebkraft. Die säkulare Intoleranz ist also eine Triebkraft, die erhoben wurde auch in diesem Weltverfolgungsindex. Und ich möchte es einfach mal zeigen, was dahinter steckt. Und in einem Land das als Beispiel vorstellen, wo das besonders ausgeprägt ist. Das ist dann nicht Deutschland, aber säkulare Intoleranz wird so beschrieben, dass sie darauf hinwirkt, dass der christliche Glaube aus dem öffentlichen Raum, möglichst sogar aus dem Bewusstsein der Menschen verdrängt werden soll. Die Verfechter dieser Agenda streben eine gesellschaftliche Transformation an, mit dem Ziel, eine neue, umfassend säkulare, also weltliche, religiöse Ethik zu etablieren. Die ist teilweise verbunden mit einer radikal neuen sexuellen Agenda, erfasst dann Bereiche wie Sexualität, Ehe, ähnliche Themen, die für bibeltreuen Glauben nicht akzeptabel sind. Wenn Christen dagegen widersprechen oder christliche Institutionen oder einfach christliche Werte vertreten werden, dann gibt es unterschiedliche Reaktionen darauf, jetzt aus staatlicher Sicht, aber auch aus den gesellschaftlichen Triebkräften. Das kann von Antidiskriminierungsgesetzen, die natürlich für sich genommen ein berechtigtes Anliegen verfolgen, keine Frage. Einschränkung von Elternrechten im Bildungsbereich, also inwieweit Eltern für ihre Kinder gerade unter dem Gesichtspunkt der Religionsfreiheit, aber auch der ja auch in der Verfassung garantierten elterlichen Erziehungsrechte entscheiden können. Eine Zensur im Blick auf Kreuze, andere christliche Symbole im öffentlichen Raum, das haben wir in Deutschland ja auch erlebt. Gesetzliche Regelungen zu Hate Speech. Auch da haben wir ein Gesetz, was mäßig erfolgreich das unterbinden soll, die das Recht auf freie Meinungsäußerung einschränken und wo dann die Frage entsteht, wie gehe ich damit um, wenn einfach biblische, christliche Positionen vertreten werden. Ist das dann schon Hate Speech oder ist das erst dann der Fall, wenn das auch wirklich in einer nicht akzeptablen Form geschieht, was natürlich auch aus christlicher Sicht nicht akzeptabel ist. Und dann Gesetze zur Registrierung von Kirchen, wo man Bürokratie aufbaut, aufwendet. Ja, das ist jetzt einfach mal allgemein beschrieben, wie säkulare Intoleranz in Erscheinung treten kann. Ja, wir sehen, das gibt einiges, was wir hier in Deutschland auch erleben, wo man aber eine differenzierte Bewertung auf jeden Fall machen muss. Was jetzt hier aufgelistet wird, ist ja nicht alles per se illegitim oder gegen Christen explizit gerichtet, aber ich denke, wir sehen schon, dass dabei jedenfalls auch solche Tendenzen sind. Diese Maßnahmen sind in der Regel gewaltloser Natur. Aber nicht nur, auch das können wir in Deutschland erleben. Gab jetzt mal einen Anschlag auf eine Gemeinde, die gerade in, ich weiß nicht mehr genau, ob es um Lebensrechte oder das Thema Sexualität ging, wo die Positionen vertreten hat, die sie aus der Bibel hergeleitet hat und wo dann ein Brandanschlag von extremistisch linken Kräften gemacht wurde. Ein Beispiel, wo das schon deutlicher hervorgetreten ist aus dem Weltverfolgungsindex, ist Kolumbien. Eigentlich ein christlich geprägter Staat mit schon auch einer anderen Konstellation als bei uns. Wir haben hier verschiedene Problemfelder, nämlich hier auch stark die organisierte Kriminalität, aber auch Gebiete mit indigener Bevölkerung, die aus ganz anderen Gründen sich schwer tut mit der Toleranz gegenüber Christen. Ja, und in Kolumbien wird dann eben berichtet, dass Christen wegen ihrer christlichen Überzeugung und Handlung verbal attackiert werden. Themen wie Abtreibung, homosexuelle Ehe oder Adoption, Gewissensfreiheit, Teilnahme von Christen am öffentlichen Leben. Es wird belästigt, es wird zensiert, es wird verhöhnt. Es gibt eben dort wahrnehmbar eine staatliche Strömung, die diese Themen unterstützt, von säkularistischen Gruppen, was zum Nachteil ist für Christen und was sich auch auf die Bevölkerung überträgt, von dieser mitgetragen wird. Also es ist dort offensichtlich ein Klima, wo man einen schweren Stand hat und auch wirklich Nachteile in Kauf nehmen muss, wenn man in diesen Themengebieten christliche Positionen oder klassische christliche Positionen vertritt. Es gibt dann Einzelbeispiele. Ich habe mal hier zwei Bereiche rausgenommen. Einmal geht es um Kirchen, christliche Organisationen oder Einrichtungen, mit dem Argument, man wolle den säkularen Staat schützen, wird Kirchen oder auch anderen Organisationen mit christlichem Ethos das Recht abgesprochen, sich öffentlich zu sensiblen Themen zu äußern. Was sie dann vortragen, wird verzerrt und gegenüber der Gesellschaft als diskriminierend dargestellt. Sie haben Kritik, Zurückweisung, Stigmatisierung. Das kann man sagen, das ist Teil des öffentlichen Meinungskampfs. Das ist in einem Punkt auch wahr. Das Klima der Diskussion, die Diskussionskultur hat sich ja leider sehr dahin verändert, dass es sehr polarisierend ist, dass das, was man Toleranz nennt, in manchen Bereichen nicht vorhanden ist und dass generell auch, woran die sozialen Medien auch ihren Anteil haben, es immer extremer argumentiert wird, immer polarisierender argumentiert wird. Gleichwohl ist das aber ja, wenn man das an dem richtigen, guten, gesunden Normalzustand misst, nicht gut. Ja, und wir reden jetzt hier darüber, dass christliche Organisationen eben auch, das trifft auf andere ja auch zu, aber eben auf diese christlichen Organisationen trifft es zu, dort einen schweren Stand haben und es ist keine korrekte Verfahrensweise ist. Kinder werden dort auch nochmal besonders genannt, und zwar einmal Kinder von Christen indigener Herkunft. Das finde ich auch mal interessant, dass sie unter Druck sind, nicht dem Glauben ihrer Eltern zu folgen, bis dahin, dass sie auch bestraft oder weggeschickt werden, damit sie nicht von ihren christlichen Eltern großgezogen werden. Und der zweite Sonderpfad von Verfolgung in Kolumbien, der anders ist als hier, wo kriminelle Netzwerke sind, also organisierte Kriminalität, da werden Kinder schon früh rekrutiert, insbesondere aus christlichen Familien, um sie dadurch unter Druck zu setzen, dass die Christen ihre Aktivitäten, ihren Widerstand gegen die lokalen kriminellen Führer aufgeben. Es kommt dann darüber hinaus, insbesondere in den städtischen Regionen, dann der dritte Punkt, den wir hier auch kennen, durch die wachsende Intoleranz der Gesellschaft gegenüber dem christlichen Glauben dazu, dass manche Kinder christlicher Eltern kritisiert oder verspottet werden, weil der christliche Glaube als radikal gilt. Das war jetzt mal ein Blick in ein Land, wo ausweislich dieses Weltverfolgungsindex von Open Doors da wirklich der Weg schon weiter beschritten wurde. Wir sehen meiner Meinung nach aber schon manche Tendenzen auch hier in unserem Land, sodass ich zum Schluss nochmal uns vergewissern möchte, auf welchem Boden wir jetzt nach der Bibel eigentlich stehen. Der Herr Jesus Christus hat gesagt in seiner Abschiedsrede, dass die Jünger Hass von der Welt zu erwarten haben, in Kontinuität des Hasses, den er selber von den Seiten der Welt erlebt hat. Na, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und das ist das, was man sich bewusst machen muss. Darum geht es. Es geht nicht um den Jünger in Person. Es geht um die Kontinuität des Hasses gegenüber Jesus, der sich jetzt in den Jüngern fortsetzt. Und das liegt daran, dass es eine Wesensverschiedenheit des von neuem geborenen Glaubenden von der Welt, die eben dieses neue Leben nicht hat, gibt. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre, was es ja dann wäre, das wäre ja das Gleiche, man wäre aus einem Holz geschnitzt, dann würde die Welt das ihre ja lieb haben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Ja, der Herr erinnert sie daran, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie ihn verfolgt haben, dann werden sie auch uns verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen. Weil sie eben entfremdet sind von Gott, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Und das ist die Ausgangsposition, und wir haben eine christliche Tradition, wir haben immer noch eine deutlich christlich geprägte Kultur, erleben das in relativ milder Form im Vergleich zu dem, was wir in anderen Ländern mit anderen Umständen, mit anderen Verhältnissen gesehen haben, aber im Kern ist es hier genauso, und an dieser Stelle sieht man das dann auch zunehmend bei dieser säkularen Intoleranz. Wir bleiben aber dabei, Johannes 16, das habe ich mehrmals schon zitiert, dass der Herr das Anliegen hat und auch alles dafür getan hat, dass wir in ihm Frieden haben. In der Welt haben wir Bedrängnis, wir können aber guten Mutes sein, weil er in uns ist, Christus lebt in mir, weil wir ihn haben und er hat die Welt überwunden und wir haben den Glauben, der überwindet. Und in seinem Gebet zu seinem Vater, das in Johannes 17 wiedergegeben wird, sagt er diese wichtigen Punkte. Ja, wir haben gesehen, wir sind nicht von der Welt, wir sind anders aus der Welt herausgenommen geistlich und mit zur Familie Gottes gehörig und mit der neuen Natur ausgestattet, dem neuen Leben ausgestattet. Zweitens sind wir aber noch in der Welt, in unserem Umfeld, und wir sind drittens auch in die Welt gesandt. Und das kommt hier zum Ausdruck. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin, Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit, und wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Wir haben auch in diesem Umfeld eine Botschaft, und diese Botschaft ist eine gute Botschaft. Sie ist das, was jeder Mensch, was jedem Menschen zugutekommen soll, was jeder hören soll und was wirklich Freude macht, was wirklich erfüllt, was wirklich Frieden gibt, was echt und nachhaltig glücklich macht. Und wie Paulus sagte, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das wollen wir wirklich gerne weitergeben.